Ich hatte ja schon gesagt, Sport ist eine meiner großen Leidenschaften und leidenschaftlich betreibe ich eine Sportart, die hier in der Gegend irgendwie nicht so häufig ist, zumindest hier so auf der ländlichen Region. Hier spielt man eher Basketball, glaube ich, oder Handball, Fußball sowieso. Ich spiele Volleyball. Und ich habe ich komme aus der Nähe von Gummersbach, aus dem Oberbergischen Kreis, habe ich in einer Volleyballmannschaft gespielt. Und einer unserer Mannschaftskameraden hat irgendwann mal so einen neuen Mannschaftsanfeuerungsspruch mit reingebracht. Volleyball läuft auch viel über, psychologische Kampfmittel. Und das ist dann die Anfeuerung. Und wenn das die Mannschaft das mitmacht. Und er hat dann dieses Lied mitgebracht. Und da zitiere ich: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl und so weiter. Und am Ende die Stelle: Jede Zelle an jeder Stelle ist voll gut drauf. Und das war etwas, was wir uns förmlich zugeschrien haben. Und bei Punktgewinn hieß es dann immer wieder so glücklich und dann die Klatsche dazu. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, wenn die Aussage glücklich als Anfeuerungsspruch hat ganz gut gepasst, wenn das Spiel auch gut lief. Wenn das Spiel weniger gut lief und man glücklich gerufen hat, wurde man entweder komisch angeguckt von den Gegnern oder für verrückt erklärt oder beides. Und ich kann mich erinnern, ein Spiel lief halt mal nicht so gut und mein Trainer stand mit versteinerter Miene außen am Spielfeld und hat weitergerufen, glücklich, glücklich. Und in seinem Gesicht war eher so etwas wie Wut, Enttäuschung, vielleicht auch Trauer. Aber vielleicht konnte man das auch verstehen als ein Appell, seid doch endlich wieder glücklich und habt Spaß am Spiel und spielt mal das, was ihr könnt. Und er sprach von Freude und Glück, aber sein Gesicht sah alles andere als danach aus. Im Philipperbrief in der Bibel finden wir einen ähnlichen Aufruf. Und dort heißt es, freut euch im Herrn. Und wiederum sage ich euch, freut euch. Ein Appell zur Freude. Und wir singen uns an Weihnachten diese schönen vielen Lieder zu. Unter anderem, freue dich Welt, dein König kommt. Weihnachtszeit, Freudenzeit. Überall in der Weihnachtszeit klingt es von Freude. Und manchmal frage ich mich, ist es auch gerade das, was wir fühlen? Ist es das, was uns gerade bewegt? Sprechen wir das aus, was gerade da ist? Oder müssen wir uns das auch manchmal zusprechen? Und ich möchte dich heute fragen, während wir die Weihnachtslieder singen, wie froh bist du gestimmt? Wie sieht die Freude in meinem Herzen heute Morgen aus? Und ich frage mich bei diesen Fragestellungen auch, entsprechen diese Worte, die wir singen, immer unserem Gemütszustand? Und Fragen, auf die ich heute eingehen möchte, ist, warum gerade zur Adventszeit singen wir von Freude und warum ist das auch gut so? Und dann auch die weitere Frage, kann man sich denn auch für Freude entscheiden, wenn man das als Appell hört und liest? Freue dich, habe ich die Predigt heute Morgen überschrieben, freue dich, Advent, Grund zur Freude. Und nun ist es so, dass die Adventszeit diesen Gedanken der Freude absolut fokussiert. Es geht um ein hoffnungsvolles Warten auf einen Erretter. In hoffnungslosen Situationen wird auf einen Retter gewartet. Und das ist die Geschichte von Weihnachten, wo wir davon lesen, dass das eintritt. Und gleichzeitig dürfen wir uns darüber freuen, dass es eben eingetreten ist. Und ich möchte starten, und diese Freude und diese Fokussierung beginnt schon im Alten Testament. Jesaja. Wunderbare Verse in Jesaja 9, die Verse 1 bis 2. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Immer wieder der Fokus der Freude. Wir nun heute stehen an der Situation, wir wissen, dass das eingetroffen ist. Wir wissen, Jesus ist gekommen. Aber genauso wissen wir auch, Jesus kommt wieder. Und deswegen darf diese Freude der Ankunft auch wieder neu heute da sein. Ich zitiere noch eine Stelle aus dem Alten Testament. Auch David spricht von der Freude. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen und überall im Land wird Freude herrschen. Die Ankündigung, wenn Jesus kommt, wenn der Retter kommt, ist Freude überall. Und nun treffen genau diese Worte eins zu eins so ein. Und ich möchte uns mitnehmen in zwei Storys erstmal, in zwei Begebenheiten von Weihnachten. Das erste, die Hirten sitzen nichtsahnd auf dem Feld und hüten die Schafe. Und es kommen plötzlich Engel. Und wovon sprechen die Engel? Und singen die Engel? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Die Hirten waren in der Situation, genau das zu erleben, wovon Jesaja Jahrhunderte vorher gesprochen hat. Und sie gingen hin in den Ort, wo sie hingeschickt wurden, zum Stall und fanden es genauso, wie die Engel es gesagt hatten. Lukas 2, Vers 10. Eine zweite Begebenheit. Wir denken an die Weisen aus dem Morgenland. Über sie steht Folgendes. Und der Stern, den sie bei dem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Zu dem Zeitpunkt war das jetzt nicht unbedingt mehr der Stall, aber auf dem Bild ist es jetzt noch so. Aber wichtig ist der Vers, der jetzt nochmal darunter steht. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft, der Retter ist da, brachte Freude. Eine absolute Freude. Und heute haben wir die Perspektive eigentlich zeitlich gesehen in drei Ebenen, über die ich sprechen möchte. Erstens, der Blick in die Vergangenheit. Jesus, der Retter, ist gekommen. Und warum darf mir das heute Freude bringen? Der Blick in die Gegenwart. Auch heute dürfen wir uns in Jesus freuen. In dem, was wir in ihm haben, darüber, wer er ist. Und der Blick in die Zukunft, der hoffnungsvolle Blick, Jesus kommt wieder. Überschrieben mit den Punkten, dein Retter ist gekommen, dein Retter ist da und meint es gut mit dir und dein Retter kommt wieder. Ich möchte starten mit dem Punkt, dein Retter ist gekommen. Und es ist so, das Wort der Krippe und die Botschaft über die Krippe ist nicht vollständig, wenn das Kreuz fehlt. Jesus ist nicht einfach so gekommen. Jesus hatte einen Auftrag, den er auszuführen hatte. Und ich habe das überschrieben mit den Worten von der Krippe bis hin zum Kreuz. Der Retter ist gekommen. Jesus ist nicht nur da gewesen, sondern er hat den Auftrag, den er bekommen hat, vollständig ausgeführt. Und der beinhaltete eben, geboren werden, klein werden als Mensch bis hin zum Tod am Kreuz. Jesus ist gekommen, um ein für alle Mal das Problem der Menschheit zu beseitigen. Von welchem Problem sprechen wir denn hier? Und das Problem ist nämlich das Folgende, dass es eine Trennung gibt zwischen uns Menschen und Gott. Und es ist so, dass die Sünde und das, dass wir nicht so leben können, wie Gott sich das eigentlich vorstellt, das können wir einfach nicht, deswegen können wir nicht zum Vater kommen. Das ist das Problem, das da ist seit dem Sündenfall, Anfang der Geschichte, die wir in der Bibel lesen. Und dieses Problem möchte Jesus beheben. Es ging ihm darum, dass der Zugang zum Vater wieder möglich ist. Dass die Menschen wieder in eine Beziehung mit Gott kommen können. Und es war nur möglich, dass Jesus für die Schuld, die da ist und die da bleibt und die da war, dass er für diese Schuld ein für alle Mal gestorben ist. Er hat die Strafe, die dafür versprochen war, die hat er getragen, so dass wir diese Strafe nicht mehr tragen müssen. Und die Tat am Kreuz und auch die Weihnachtsbotschaft beschreibt eigentlich ein unglaubliches Tauschgeschäft. Ein Tausch funktioniert eigentlich logischerweise irgendwie gleichwertig. Und wir kennen das vielleicht, wenn wir im Ausland sind und es nicht die gleiche Geldwährung da ist, erwarten wir, wenn wir Euro geben, dass wir gleichwertig viel ausländisches Geld bekommen, um das auszugeben. Meinem Schwiegervater ist es vor anderthalb Jahren knapp passiert. Da waren wir in Kroatien, bevor die dort den Euro eingeführt hatten. Und er hat 100 Euro gegeben und hat nicht gesehen, dass er in der Auszahlung eine falsche Währung bekommen hat. Und zwar war das ungarisches Geld. Und im Endeffekt hat er festgestellt, dass das, was er dort in der Hand hatte, weniger Euro wert war. Ein ungleiches Tauschgeschäft, etwas Wertvolles wurde gegeben und man hat etwas Billiges, Wertloses zurückbekommen. Und genau das beschreibt eigentlich die Botschaft von Weihnachten. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat diesen Tausch auf sich genommen. Jesus wird arm, damit wir reich werden. Jesus wird Gefangener, damit wir Freiheit bekommen. Wer ist dieser Jesus, der dort in Bethlehem geboren ist? Wer ist dieser Retter? In Kolosser gibt es so eine wunderbare Passage am Anfang des Briefes, die Jesus beschreibt, und dort heißt es, alles, was auf der Erde und im Himmel ist, alles, Sichtbare und Unsichtbare, alle Mächte und Gewalten, alles wurde durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Der dort geboren ist, als kleines Kind, in einen Futtertrog gelegt wurde, war der Schöpfer des Universums, der König der Könige. Er hat seine Krone weggelegt und wurde Mensch, um uns Menschen zu nahen. Jesaja 53 beschreibt dieses Tauschgeschäft und das, was es Jesus gekostet hat. Jesus erträgt Schmerzen, um uns Heilung anzubieten. Er wird geschlagen, um uns vor verdienter Strafe zu befreien. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Er trägt unsere Sünden, um uns von unserer Schuld zu reinigen. Jesus stirbt letztlich am Kreuz, damit wir leben können. Das ist das Tauschgeschäft am Kreuz. Jesus gibt seine Herrlichkeit auf, wird arm, wird Mensch, um uns das anzubieten. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Ist das nicht, wir dürfen daran denken, rückblickend, was Jesus getan hat. Er hat alles bereinigt, damit wir Freiheit haben. Das Tauschgeschäft vom Kreuz. Das ist die Perspektive von Jesus. Er hat alles abgegeben, Reichtum gegen Armut. Und nun unsere Perspektive, wir dürfen zum Kreuz kommen und Armut gegen Reichtum tauschen. Unser Auto hat in der letzten Woche wieder mal Probleme gemacht. Ich fahre einen alten Ford Galaxy. Und es war so, dass unser Tacho auch während der Fahrt immer wieder komplett ausgegangen ist. Alle Nadeln gegen Null. Und dann hat er wieder gestartet und es ist wieder hochgegangen. Und das hat er im Dauerzyklus gemacht. Und auch als ich ihn abgestellt habe, hat er es weitergemacht. Am nächsten Morgen ging natürlich nichts mehr, weil er die Batterie völlig leer gezogen hat. Es ist ein altes Auto mit vielen alten Problemen, alte Technik. Macht manchmal Probleme. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich erinnert zu meinem Bruder, der handelt zwischendurch auch mit Autos. Er hatte doch eine super V-Klasse letztens stehen. Mercedes mit einer super Ausstattung. Ich dachte, ich rufe ihn mal an. Im Telefonat habe ich dann festgestellt, dass er das Auto mittlerweile selbst fährt. Also nicht mehr zum Verkauf steht eigentlich. Aber von dem Tauschgeschäft, dass ich ihm meinen Galaxy gegen seinen V-Klasse gegen seinen Mercedes ist er irgendwie nicht drauf eingegangen. Irgendwie wollte er nicht meine Schrottmühle gegen seinen Luxusschlitten teilen. Er wollte dieses Tauschgeschäft irgendwie nicht machen. Es ist absolut unverständlich für uns, ein Tauschgeschäft einzugehen und irgendeinen Schrott zu geben und einen Schatz dafür zu bekommen. Oder hast du schon mal eine gefüllte Mülltonne gegen einen Schatz getauscht? Hast du schon mal Müll gegen Gold eingetauscht? Nein, ich auch nicht. Aber genau das ist es, was uns dieser Vers, den ich eben zitiert habe aus Korinther, anbietet. Ich zitiere nochmal 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um unsertwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Oft sagen wir, dass wir zum Kreuz nichts bringen können, aber das stimmt nicht so ganz. Wir können, ja wir müssen, unser verkorkstes Leben zum Kreuz bringen. Wir können und müssen immer wieder unser Leben, unsere Fehler vor das Kreuz bringen und dürfen dort erleben, diesen wunderbaren Tausch, jeden Tag neu. Diesen wunderbaren Tausch, meine Fehler sind vergeben. Meine Schuld wird weggetan und ich bekomme was zurück? Ein neues, wunderbares Leben. Eine Rechtfertigung, ein Leben in Freiheit, ein Leben mit der Perspektive, ich darf leben, auch wenn dieses Leben hier vorbei ist. Ich darf eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Ich darf Kind Gottes sein, Kind des Allmächtigen, Kinder, Söhne und Töchter des Höchsten. Und wir dürfen uns heute darüber freuen, rückblickend. Jesus ist gekommen und hat das Erlösungswerk vollständig erledigt. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Jesus, dein Retter, hat dich befreit. Und heute, am 3. Advent, dürfen wir uns wieder ganz neu darüber freuen. Wir dürfen uns daran erinnern, was wir in ihm haben. Übrigens, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder das Abendmahl feiern. Und warum Gott auch im Alten Testament ganz viele Feste gegeben hat. Es geht darum, dass wir uns erinnern. Dass wir unsere Gedanken damit füllen, was hat Jesus, was hat Gott für uns getan. Und diese Gedanken, diese Erinnerung wird Auswirkung haben, auch in die Gegenwart. Und darf uns neu Freude schenken. Und darf uns neu dazu führen, dass diese Freude im Herrn unsere Stärke ist. Der Blick in die Vergangenheit hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Ich komme zum zweiten Punkt. Ich will gerade hier nicht weitermachen, weil die nächste Folie. Freue dich, dein Retter meint es gut mit dir. Ich hatte diesen Gedanken erst überschrieben mit, dein Retter ist immer da. Er ist immer bei dir. Vielleicht wäre es ganz vollständig, wenn ich sagen würde, dein Retter ist immer bei dir, das hat er versprochen, und er meint es gut mit dir. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir immer wieder neu brauchen. Es ist auch etwas, was wir mit unseren Kindern immer wieder besprechen. Gott hat gute Absichten mit unserem Leben. Gott meint es gut mit dir. Ich bin letztens über eine Frage gestolpert, und zwar die Frage, sind Christen auf der Suche nach Glück? Sind Christen Glückssucher? Geht es darum, auch wenn wir Christen werden, Glück zu bekommen? Und wenn ja, ist irgendwas verkehrt darin? Weil wenn wir für uns Glück in Anspruch nehmen, ist das doch irgendwo egoistisch. Und der Gegenpart ist dann, wo Menschen dann sagen, hey, das Wichtigste ist eigentlich die Selbstverleugnung. Es geht niemals um mich, sondern es geht immer um etwas anderes, aber nicht um mein Glück. Ich möchte uns eine Antwort anbieten zu dieser Fragestellung. Und ich zitiere C.S. Lewis, einer der größten Autoren und christlichen Apologeten des 20. Jahrhunderts. Und es ist ein Zitat, was mich so in den letzten Monaten wieder neu bewegt hat. Und ich möchte das hier einfach teilen. Wenn in den meisten modernen Auffassungen die Annahme lauert, es wäre etwas Schlechtes, unser eigenes Wohl zu erstreben und ernsthaft darauf zu hoffen, dieses auch zu genießen, So unterstelle ich, dass diese Annahmen sich von Kant und den Stoikern her eingeschlichen hat und nicht vom christlichen Glauben gehört. Wenn wir die unverblümten Verheißungen des Evangeliums und die umwerfende Qualität der Belohnung, die in den Evangelien versprochen wird, genauer betrachten, so scheint es vielmehr so zu sein, dass unser Herr unsere Wünsche nicht nur als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir sind halbherzige Kreaturen, wir spielen mit Alkohol, Sex und Ambitionen herum, wenn uns doch unendliche Freude angeboten ist. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Schlammkuchen in einem Slum machen möchte, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot gemeint ist, Urlaub am Meer zu machen. Wir lassen uns viel zu leicht zufriedenzustellen. Mit anderen Worten, nicht die Suche nach Glück ist unser Problem, sondern das Problem der Menschheit ist, dass wir uns zu schnell zufriedenstellen lassen. Wir meinen, ein Glück gefunden zu haben und geben uns damit zufrieden und merken nicht, dass wir vor einem Steinhaufen sitzen, obwohl uns Jesus eigentlich einen Schatz anbietet. Ich komme zum nächsten Gedanken auch. Freue dich, und ich zitiere dort aus Matthäus 13, 44, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Das Christsein wird hier verglichen damit, dass ein Mensch einen Schatz gefunden hat. Und er verkauft alles, was er hat, und setzt auf die eine Karte: Ich kaufe dieses Stück Land, auf dem der Schatz vergraben ist, und ich weiß, dass er dort ist, und setze alles auf die eine Karte, um diesen Schatz zu bekommen. Und damit vergleicht Jesus selbst das Himmelreich. Damit vergleicht Jesus selbst das Erleben eines Menschen, wenn man Christ wird. Erfängst du Jesus als einen Schatz? Erlebst du Jesus als einen Schatz? Als jemanden, der dich glücklich machen möchte? Der dir heute wieder neue Freude geben möchte? Ich lese zurzeit dieses Buch von John Piper, Sehnsucht nach Gott, Leben als christlicher Genießer. Und einige der Zitate stammen auch aus dem Buch. Auch er zitiert C.S. Lewis. Sehnsucht nach Gott, Leben als christlicher Genießer. Er greift hier das Finden des Schatzes auf. Und er sagt, wenn wir Christen werden, haben wir einen Schatz gefunden. Manchmal formulieren wir ja das Werden als Christ damit, dass wir sagen, wir haben einen Retter gefunden. Und er sagt, es reicht nicht ganz aus. Jeder will irgendwie einen Retter haben. Jeder will aus der Perspektive gerettet werden, die man vielleicht hat. Oder man sagt manchmal, man hat Jesus als Herrn angenommen. Und einen Herrn kann man auch annehmen und es zähneknirschend ertragen. Und sagen, das brauche ich jetzt unbedingt. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Christsein ist. Da ist der Gedanke anders. Wenn ich nur einen Retter anerkenne, auch wenn ich keine Beziehung zu ihm habe, oder wenn ich nur sage, er ist der Herr, das tun anderen auch, die mit Jesus nicht viel anfangen können. Zähneknirschende Ertragung. Nein, es ist viel mehr. Wir dürfen zu Jesus kommen und es erleben, dass er uns bereichern möchte, dass er unser Schatz werden möchte. Und die Frage ist, und der Schlüssel ist der Gedanke, schätzt du Jesus mehr als alles andere? Ist Jesus der Schatz, den du gefunden hast? Ist er derjenige, der dich neu begeistern und dir neu Freude geben kann? Und ich bin überzeugt, dass er das kann. Und das ist das, was wir auch in der Gegenwart heute, hier und jetzt erfahren dürfen. Wir haben nicht nur einen Gott der Vergangenheit, der etwas gemacht hat, und einen Gott der Zukunft, der uns versprochen hat, wiederzukommen, sondern wir haben einen Gott, der lebendig ist und der heute, hier und jetzt wirken kann. Und der uns versprochen hat, uns durch die Zeiten, in denen wir uns befinden, hindurchzutragen. Der uns jeden Tag neue Kraft schenken möchte, um auch vielleicht herausfordernde Zeiten zu bestehen. Denn das Leben ist nicht immer voller äußerlicher Freude. Aber wir dürfen wieder neu Freude in Jesus Christus und seiner Gegenwart finden. Freut euch im Herrn, heißt es allerdings. Die Freude, die Philippa hier gemeint hat, der Vers, den ich eingangs genannt habe, der ist gekoppelt damit, freut euch nicht über irgendetwas, sondern die neue Genfer Übersetzung übersetzt es, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn Jesus verbunden seid. Über diese Verbindung dürfen wir uns heute neu freuen. Und der geistliche Kampf, in dem wir stehen, ist auch immer ein Kampf um die Freude. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir uns gerade jetzt zu Advent diese Freude nicht rauben lassen. Wir dürfen uns neu in Jesus freuen. Noch ein Zitat. Freude an Gott ist das Ende jeglicher Suche. Nichts kann darüber hinaus als höheres Ziel angesetzt werden. John Piper aus dem besagten Buch Sehnsucht nach Gott. Freude an Gott ist das Ende jeglicher Suche. Und das wünsche ich uns heute im Advent, in der Vorweihnachtszeit. Und ich glaube, das hat auch einen Gedanken, der damit zusammenhängt, welches Gottesbild ich habe. Wie denke ich über Gott? Sehe ich Gott als einen, der darauf wartet, mich zu bestrafen, wenn ich Fehler mache? Oder sehe ich Gott als einen, den es schmerzt, wenn wir versagen, der aber auch mit uns mitweint? Ein Jesus, der unser Fürsprecher ist, in diesem Moment zur Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt. Jetzt und in alle Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die wir haben. Jesus, der sich verbürgt für uns, weil er den Vater daran erinnert und er muss ihn auch eigentlich gar nicht daran erinnern. Für diesen Daniel, und ihr könnt euren Namen da einsetzen, bin ich gestorben. Ich habe diese Schuld bereits getragen und dafür die Strafe ertragen. Und nun die dritte Perspektive, und dies ist eine Perspektive, die uns von vielen Menschen unterscheidet. Freue dich, dein Retter kommt wieder. Krippe, Kreuz, Krone. Er hat das Kreuz ertragen, trägt die Krone und als siegreicher Herr wird er wiederkommen. Das ist die Perspektive, die wir auch in der Adventszeit einnehmen dürfen. Advent bedeutet wörtlich, wie wir heute auch schon gehört haben, Ankunft. Und auf der einen Seite feiern wir das, dass der Retter angekommen ist und uns die Rettung gebracht hat. Und auf der anderen Seite erwarten wir voller Hoffnung erneut seine Ankunft. Jesus kommt bald. Ein weiteres Zitat von John Piper. Doch unsere Freude kommt nicht nur vom rückwärts gerichteten Blick der Dankbarkeit, sie kommt auch vom vorwärts gerichteten Blick der Hoffnung. Der Blick der Hoffnung darf uns heute wieder Freude bringen. Dieser hoffnungsvolle Blick ist der uns Kraft und Freude schenken darf. Und das ganz gleich, in welchen Lebenslagen wir uns gerade befinden. Wir brauchen immer wieder neu genau diesen Blick. Psalm 42,6, dort heißt es, warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Alle anderen Versprechungen, die sich nur auf dieses Leben hier und jetzt beziehen, sind im Endeffekt eigentlich Vertröstung, denn mit dem Tod endet es alles. Aber die Hoffnung, die Jesus anbietet, ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die uns über die letzten Minuten unseres Lebens hinaustragen möchte. Und das ist eine Hoffnung, die wir im Blick haben dürfen. Jesus kommt wieder. Unser Retter kommt wieder. Wir dürfen wissen, dass er uns durch diese schwierigen Zeiten, in denen wir uns vielleicht jetzt gerade befinden, hindurchträgt. Und dass er uns begleitet bis zu dem Zeitpunkt und darüber hinaus, dass wir einmal bei ihm zu Hause sind. Und das Zitat geht weiter. John Piper schreibt weiter, am Ende sehnt sich das Herz nicht nach irgendwelchen Gaben Gottes, sondern nach ihm selbst. Ihn sehen, kennen und in seiner Gegenwart sein ist die oberste Freude der Seele. Etwas Höheres gibt es nicht. Worte kommen an ihre Grenzen. Wir nennen es Vergnügen, Freude und Glück. Doch dies sind nur schwache Hinweise zu einer unbeschreiblichen Erfahrung. Und dann zitiert der Psalm 27, Vers 4. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Innersten seines Tempels betrachten. Das ist der Blick, den wir haben dürfen. Wir dürfen uns das vor Augen malen. Es wird der Tag kommen, an dem wir Jesus sehen, so wie er ist. Und darauf dürfen wir uns freuen. Das darf uns heute wieder neu mit Freude füllen. Wir haben eine Hoffnung, die uns tragen darf. Ein weiterer Psalm, der das aufgreift. Freue dich über den Herrn, er ist dein Glück. Er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen, schreibt der Psalmschreiber. Oder ein anderer Psalm, Psalm 37. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und wenn wir, glaube ich, so freudlose Momente haben, darf ich uns motivieren, Psalmen zu lesen. Es darf uns wieder diesen Blick geben, Jesus und der Gott, auf den wir hoffen, er hält für uns Glück bereit. Ganz konkret wünsche ich mir heute Morgen und euch allen, dass wir uns wieder freuen. Dass wir in dieser Adventszeit wirkliche Freude wieder neu erleben dürfen. Und deswegen habe ich uns versucht, das Evangelium wieder groß zu machen. Und es ist etwas, was wir immer wieder brauchen, auch wenn wir es schon kennen. Wir dürfen uns immer wieder neu erinnern und staunen, was Jesus für mich getan hat. Freue dich, dein Retter ist gekommen. Und gleichzeitig dürfen wir uns darüber freuen, dein Retter meint es gut mit dir und er ist immer bei dir. Und wir dürfen ihm nahe sein. Wir dürfen seine Gegenwart erleben, jetzt schon, hier, heute. Und das Beste kommt zum Schluss. Dein Retter kommt wieder. Freue dich, dein Retter kommt wieder. Und diese Hoffnung darf uns tragen. Amen.